Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
SWR1 Leute, und zu Gast ist der Magier, Mentalkünstler und Körpersprache-Experte Thorsten Havener, ein Mann, der scheinbar alles sieht und weiß, was in unseren Köpfen vorgeht. Vor ihm ist kein Geheimnis sicher. Herzlich willkommen, Thorsten Havener. Hallo.
Hallo, servus.
Gibt's denn irgendjemand, der Ihnen Geheimnisse entlocken kann, auch wenn Sie sie nicht preisgeben wollen?
Ja, natürlich.
Wer denn?
Das kann meine Frau, die kann das großartig.
Sie hat ja auch jahrelang trainiert. Ne?
Ja, ja, die ist ja schon seit 25 Jahren mit mir zusammen. Das heißt, die ist den Weg mit mir gemeinsam gegangen und die eine Meisterin ist die da drin, ja.
Jetzt sind Sie ja nicht nur Mentalist, sondern sind auch ein sehr erfolgreicher Buchautor. Sie haben über 1 Million Bücher verkauft, die sind in 16 Sprachen übersetzt worden. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ihr aktuelles Buch heißt Sag es keinem weiter, warum wir Geheimnisse brauchen. Mhm. Davon sind Sie nämlich fest überzeugt. Warum brauchen wir Geheimnisse?
Naja, eine Gegenfrage. Stellen Sie sich mal vor, wir dürften keine haben. Also wir hätten kein Recht mehr darauf, etwas für uns zu behalten. Das wäre doch grausam. Das heißt, Geheimnisse, die Tatsache, dass ich etwas für mich behalten kann und dass ich entscheide, was ich mit wem teile, die machen mich ja wirklich erst zu einem freien Menschen.
Sie teilen jetzt hoffentlich ein paar kleine Geheimnisse zumindest mit uns. Wir wollen nämlich auch wissen, wer hinter der Bühnenfigur Thorsten Havener steckt. Ich habe mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen.
Oh, okay. Da bin ich gespannt, ja.
Ich würde auf der Bühne niemals eine Jogginghose tragen, weil...
Jogginghosen einfach furchtbar aussehen.
Sie kommen ja immer sehr korrekt mit Anzug.
Ja, also erstens, ich mag das tatsächlich gerne. Also ich trage gerne Anzüge. Und zweitens finde ich, das ist ja ein besonderer Abend. Ich mache, auch wenn ich ins Theater gehe, mache ich mich ja entsprechend zurecht. Und ich finde, das ist so ein bisschen ein Trend, dass man so sehr wenig auf sich achtet. Also wenn ich mir zum Beispiel Serien anschaue, wie jetzt Downton Abbey, die so vor 100 Jahren spielen, ja, oder von mir aus noch in den 50er Jahren, wenn man dann sich Serien anschaut wie Mad Men, wie korrekt die Leute gekleidet waren, das gefällt mir schon gut, weil das macht doch etwas, wie man wahrgenommen wird. Und ich finde, es trägt dazu bei, dass einfach eine bessere Stimmung ist. Aus dem Grund trage ich gerne auf der Bühne Anzüge.
3 Eigenschaften, die mich vor allem charakterisieren, sind?
Das ist schwer. Pünktlichkeit. Wenn ich nicht mit der Familie unterwegs bin, dann sind wir immer unpünktlich. Aber ich als Privatperson bin pünktlich. Ich bin verlässlich. Also wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das auch. Und ich nehme nichts wirklich schwer, würde ich sagen. Also ich nehme es eher leicht.
Wenn ich einen Tag lang mal unerkannt in die Haut einer anderen Person schlüpfen dürfte, wäre ich gerne.
Dann wäre ich wahrscheinlich gerne irgendein Rockstar. Und wüsste einfach mal gern, wie das Leben sich anfühlt, so als richtiger Rockstar.
Wer wären Sie gerne?
Naja, in England, in Amerika gibt es einen, der ist in Deutschland nicht wirklich bekannt, der heißt John Mayer. Das ist ein herausragender Musiker und Gitarrespieler. So jemanden würde ich wahrscheinlich nehmen. Oder ich könnte mir auch vorstellen, wo ich jetzt gerade in Fahrt bin, Jerry Seinfeld, der Comedian. Das würde mich auch mal reizen, wie der sich so fühlt im Alltag.
Ich bewundere
Stand-up-Comedians, die es schaffen, mit nichts außer einer guten Betonung und richtig guten Stories Menschen dazu zu bringen, den Alltag komplett zu vergessen und Tränen zu lachen.
Wenn eine Fee mir 3 Wünsche erfüllen würde, würde ich mir wünschen.
Meinen Sie jetzt ganz persönlich oder für die Welt?
Also Sie können das beantworten, wie Sie möchten.
Bin ich mal ganz egoistisch und denk mal nur an mich. Also ich würde mir mehr Toleranz in der Welt wünschen tatsächlich. Dann würde ich mir wünschen, dass meine Familie nie in Not gerät. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass ich jede Sprache spreche und verstehen könnte, die man spricht.
Wenn mir jemand vorschlagen würde, lass uns ein Spiel machen. Wir legen unsere Handys auf den Tisch und jeder darf in den nächsten 2 Stunden lesen, was beim anderen an Nachrichten ankommt und hören, was an Telefonaten eingeht. Mhm. Dann würde ich Folgendes antworten.
Das ist wie in dem Film, ne? Wie in Das perfekte Geheimnis. Ich habe mir da schon Gedanken drum gemacht und muss sagen, das wäre, nehme ich zumindest an, in meinem Bekannten- und Familienkreis kein großes Problem. Also bei mir zu Hause kennt auch jeder meine Handy-PIN und wenn irgendwas ist, dann kann es auch genommen werden. Also ich stelle mir das nicht so schlimm vor, wie es im Film dargestellt wird.
Sind denn die sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Co., und natürlich auch das Handy, Ihrer Meinung nach insgesamt die größte Bedrohung für Geheimnisse heutzutage?
Ich glaube, dass die neuen Medien einfach von uns nicht richtig genutzt werden. Als Bedrohung sehe ich einfach, wie wir damit umgehen, dass wir zu viel von uns preisgeben, dass wir nicht mehr diskret sind. Dass uns nicht klar ist, dass Dinge, die wir früher im Freundeskreis geäußert haben, wenn ich die bei einem Tweet äußere oder bei Instagram oder Facebook, dass das eben nicht im Freundeskreis bleibt, sondern dass das plötzlich eine Dimension annehmen kann, dass die ganze Welt daran teilhaben kann. Ich glaube, das machen wir uns zu selten bewusst. Ich habe mal ein Buch gelesen von Umberto Eco und da ging es genau darum. Er hat gesagt, früher war das so, da gab es den Stammtisch, ja, und da ist man hingegangen, hat sich mit Freunden getroffen und da war man vielleicht mal nicht so gut drauf und hat irgendeinen totalen Scheiß erzählt und dann haben die Freunde gesagt, wie bist denn du heute drauf? Spinnst du ein bisschen? Und damit war das Thema auch erledigt. Heute ist das ein bisschen anders. Heute gibt's diese Stammtische in der Form nicht mehr. Heute hat man die Möglichkeit, auch wenn das wirklich ein völlig verquerter, dummer Gedanke ist, den so zu äußern, dass die ganze Welt ihn hört und sieht. Und darin liegt die Gefahr. Wenn wir die neuen Medien richtig nutzen, dann sehe ich das als was ganz Großartiges.
Aber Ihnen ist es ja auch schon passiert, obwohl Sie ja quasi Meister im Verstecken sind,
ja.
Dass Sie einen Post gemacht haben, Urlaubsfoto gepostet haben,
ja.
Wo Sie da mit Sonnenbrille am Hafen sitzen. Und innerhalb einer Stunde wussten alle
Leute,
Ihre
wo ich
Follower,
bin, ne?
Wie sieht Ihre Frau aus, an welchem Hafen sitzen Sie.
Ja.
Was haben Sie da falsch gemacht?
Naja, ich habe nicht damit gerechnet, der Hafen hat sich in meiner Brille gespiegelt. Ich hatte eine Sonnenbrille an und in der hat sich dieser Hafen gespiegelt und das war mir gar nicht klar. Und mir war auch gar nicht klar, wie filigran die Leute da vorgehen, dass sie da so nah ranzoomen, das gucken, dass sie das erkennen.
Und Ihre Frau haben die auch noch erkannt?
Ja, ne? Das war jetzt nicht so schlimm, weil die hatte den Fotoapparat vorm Gesicht und das war tatsächlich nur schemenhaft. Aber mir war tatsächlich bis dahin nicht wirklich bewusst, was wir alles preisgeben, teilweise auch ohne, dass wir das wollen. Oder wenn man sich mal vorstellt, jetzt gibt es dann die Algorithmen, ne, und die Logarithmen, die ganz genau errechnen können, wie gewisse Wahrscheinlichkeiten sind. Ich finde es zum Beispiel unglaublich. Ich war kürzlich im Kino, ja, und da hat mein Handy hat mir vorgeschlagen, ah, ich sehe gerade im Kalender, du bist im Kino. Willst du vielleicht das Handy gerade in den Nachtmodus schalten, dass es nicht klingelt? Und das war mir völlig neu. Das war das erste Mal, dass mir sowas passiert. Und dann dachte ich mir, wow, wenn die schon solche Querverbindungen herstellen können, und das ist ja noch eine naheliegende, es gibt ja noch Dinge, da denken wir gar nicht mal dran. Ich glaube, dann wird's gefährlich. Ich glaube, dann gibt es irgendwann tatsächlich die Möglichkeit, dass eine künstliche Intelligenz, dass eine Maschine so viel über mich weiß und so gut auch kombinieren kann, dass wir viel unserer Kontrolle abgeben. Und das halte ich tatsächlich für gefährlich.
Zumal halt viele von uns tatsächlich mehr auch auf Facebook preisgeben oder auf anderen sozialen Plattformen, als ihnen wirklich gut tut.
Ja, und vor allen Dingen vergessen wir, dass das bleibt. Das kriegst du nicht mehr raus. Also auch wenn wir unseren Facebook- oder Instagram-Account löschen, die Daten bleiben auf dem Server. Die sind zwar nicht mehr öffentlich zugänglich, aber irgendwer kann was mit denen machen.
Auf der anderen Seite gibt es eine Studie, die Sie in Ihrem Buch auch zitieren, nach der 40% der Klienten eines Psychotherapeuten dem betreffenden Therapeuten gezielt Dinge vorenthalten, mhm. die sie ja eigentlich da in einem geschützten Raum offenbaren könnten. Wie
ja.
erklären sich das?
Konrad Adenauer hat einmal gesagt, es gibt Dinge, über die rede ich noch nicht einmal mit mir selbst. Das heißt, wir alle brauchen diese Türen, tief unten im Keller bei uns, die wir noch nicht mal vor uns selber aufmachen. Ich glaube, das ist einfach gesund. Und Geheimnisse müssen ja auch nicht immer was Dunkles, Böses sein. Man muss ja nicht immer gleich einen umgebracht haben oder wahnsinnig betrogen haben. Geheimnisse können ja auch etwas sein, das uns selbst halt wahnsinnig peinlich ist, das wir aber sonst mit niemandem teilen wollen. Und das für sich zu behalten, das ist doch einfach, das ist ein Menschenrecht.
Auf der anderen Seite müsste das den Behandlungserfolg ja eigentlich schmälern, wenn der Psychotherapeut nicht alles von uns weiß, oder?
Ach, das vermag ich jetzt so nicht zu sagen. Ich glaube, es ist Teil des Heilungsprozesses, dass der andere, also dass der Patient merkt, ach, so ein paar Dinge kann ich auch noch für mich behalten. Das ist ja auch ein Zeichen von Kontrolle. Und ich glaube, Kontrolle ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, Kontrollverlust, das macht uns wirklich fertig.
Das haben in Ihrer Show Feuer Proben ganz viele erlebt, so eine Art Kontrollverlust, dass
ist
sie gedacht
so?
Haben. Ja, finde ich schon, weil die Leute das Gefühl haben, der guckt mir ins Hirn. Der weiß Dinge über mich, von denen ich mich frage, woher weiß der die überhaupt? Wirklich unglaubliche Dinge. Und ich habe mal ein paar Zuschauer in der Pause ihrer Show
okay.
gefragt, welche der vielen unglaublichen Dinge, die sie gesehen haben, sie gerne entschlüsselt sehen würden.
Jetzt
ich spiele die
gespannt.
Stimme mal ein.
Also das mit den Spielkarten fand ich schon sehr spannend.
Und auch mit der Seite im Duden, das war schon beeindruckend.
Ja.
bis er dann wusste, dass es auf Seite 1030 in der ersten Spalte Wort Nummer 14.
Die Gedankenübertragungstricks, ob die was damit zu tun haben, ob das irgendwie auf einer Unterlage abgedruckt ist oder ob das wirklich Intuition ist, ob das in die Augen sehen ist, das finde ich ganz spannend.
Am meisten hat mich die Nummer mit den Karten fasziniert, mit der Suggestion. Wenn man jemandem sagt, du schaffst es, du hast die Fähigkeit, glaub daran, dann schafft er das.
Man überlegt ja die ganze Zeit, was ist Trick, was ist Fiktion, was kann er. Das Kartenspiel fand ich eigentlich sensationell, weil ich finde keinen Lösungsansatz. Ist schon beeindruckend. Ich habe die Lösung nicht.
Herr Havener, würden Sie mir zumindest dieses Kartengeheimnis jetzt mal verraten?
Nein, natürlich nicht, denn Geheimnisse verrät man ja nicht.
Das ist gemein. Sie haben nur zur Erklärung für die, die nicht dabei waren bei der Show, eine Frau gebeten, ich sage das jetzt mal vereinfacht, Karten sortieren zu lassen, nach Farbe, nach Rot, Schwarz. Sie sah nur die Rückseite, sollte das intuitiv machen. Sie haben ihr suggeriert, dass es klappt und es hat letztlich funktioniert. Was müsste ich tun, damit Sie mir den Trick verraten?
Ich fürchte, da können Sie tatsächlich gar nichts tun, weil da bin ich eisern. Sehen Sie, ich habe meinen ersten Trick als Zauberkünstler habe ich vorgeführt mit 13 vor einer großen Gruppe. Und da war mir klar, so wenn ich das verraten würde, dann wäre der Zauber wirklich weg. Das wäre einfach, das hätte kein Geheimnis mehr, das würde nicht mehr knistern. Und das ist so fest in mir verankert. Ich bin so fest damit auch aufgewachsen, dass man solche Geheimnisse für sich behält, dass sie tatsächlich nichts tun könnten.
Sie sagen,
außer vielleicht Androhung von Gewalt. Und die müsste schon massiv sein, aber.
Das hatte ich jetzt nicht vor.
Das traue ich Ihnen jetzt nicht zu, genau.
Sie sagen, solche Geheimnisse, also berufliche Geheimnisse, sind Sie denn auch privat ein guter Geheimnishüter, wenn Ihnen jemand was anvertraut?
Absolut. Ich finde, das ist eine wirklich wichtige Eigenschaft in einer Freundschaft. Wenn jemand mir sagt, ich verrate dir das, aber verrat's niemandem weiter, dann kann er sich darauf verlassen, ich werde das nicht verraten. Ich finde das deshalb sehr, sehr wichtig, denn das Geheimnis, das mir anvertraut wurde, das ist nicht mein Geheimnis. Das ist das Geheimnis der Person, die es mir erzählt hat. Und da hat man die Pflicht, das für sich zu behalten.
Auch wenn es einen belastet?
Das ist natürlich wichtig. Es kommt auf das Geheimnis selbst an. Ist das etwas, wo jemand anders zu Schaden kommt, im schlimmsten Fall irgendein Kind mit im Spiel ist, dann muss man das verraten. Ja, das ist was anderes. Aber ich rede jetzt von den Geheimnissen, dass jemand mir was anvertraut, wo er vielleicht mal einen Fehler gemacht hat, was ihm leid tut, wo er einfach jemanden zum Reden braucht. Und das kann natürlich belastend sein. Aus dem Grund ist es sehr, sehr wichtig, wenn man merkt, dass das Gespräch eine solche Wendung nimmt, dann kann man das vorher klarstellen. Also als jemand, der das Geheimnis empfängt, sollte man, wenn man weiß, dass einen das belastet, sollte man das demjenigen sagen, der es einem anvertrauen will. Dann sollte man sagen, du, ich bin nicht besonders gut drin, Geheimnisse zu behalten. Mich belastet sowas. Wenn das sowas sein sollte, dann behalt's lieber für dich. Dann such dir jemand anders.
Jetzt gibt's ja auch Leute, die sehr bohren. Ich habe ja eben auch ein klein bisschen gebohrt. Es gibt Leute, die bohren noch viel schlimmer. Haben Sie einen guten Trick, was man dann sagen kann, damit man eben das Geheimnis nicht verrät in so einer Situation, sondern sich da wehrt?
Ja, also es gibt eine Zauberformel und die ist meiner Meinung nach völlig aus der Mode gekommen und unterschätzt, zu Unrecht. Und die lautet, ich möchte darüber nicht reden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Satz wirklich immer wirkt. Also wenn gebohrt wird und gebohrt wird und gebohrt wird, wenn man ernsthaft, immer noch freundlich einfach sagt, du, ich möchte da einfach nicht drüber reden, dann wird das in der Regel gut respektiert.
Sie haben ja auch Ihre Zuschauer gebeten der Show, Ihre Geheimnisse auf eine Postkarte zu schreiben, anonym und Ihnen zuzusenden. Gab es da viel Rücklauf?
Da gab es enorm viel Rücklauf. Und was mich da wirklich überrascht hat, war die Tatsache, dass das alles dunkle, böse und belastende Geheimnisse
waren. Also wie Ehebruch oder sowas.
Es war der Ehebruch. Es war der betrogene Chef um Geld, ist der betrogen worden. Es war Mobbing in der Firma. Es war also alles in der Richtung. Ganz, ganz schlimme, belastende Geheimnisse. Und das hat mich insofern verwundert, denn ich bin da ganz anders rangegangen. Für mich waren Geheimnisse immer toll. Für mich waren Geheimnisse immer etwas, womit ich andere Menschen unterhalten habe. Und ich dachte mir auch immer, ein Geheimnis zwischen zwei Menschen, wenn ich ihnen jetzt was anvertraue, wir sind gut befreundet, dann stärkt das doch unsere Bindung. Das heißt, Geheimnisse sind ja auch die Währung der Freundschaft. Ich habe das also immer als etwas ganz Positives betrachtet, habe diese Postkarten bekommen und da dachte ich mir, wow, das ist ja schlimm, was da teilweise abgeht. Und dann habe ich mal geguckt im Internet, es gibt doch bei Instagram und Facebook gibt es Geheimnisforen, wo Leute anonym ihre Geheimnisse posten können. Und da waren wirklich schlimme Sachen dabei. Und offensichtlich ist das Erste, was uns einfällt, wenn wir ans Geheimnis denken. Und ich dachte mir, das ist ein bisschen zu Unrecht. Geheimnisse sind nicht nur böse. Geheimnisse haben auch eine helle Seite. Und um die ging es mir dann auch im Buch.
Wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne, zum Beispiel in einer Flirtsituation, wie viel sollte ich da von mir preisgeben oder wie geheimnisvoll sollte ich sein?
Na, das ist natürlich eine Gratwanderung. Auf der einen Seite sollte man offen erscheinen und auch wirklich wie jemand, dem man Dinge anvertrauen kann. Und wir vertrauen anderen Menschen dann Dinge an, wenn sie uns auch Dinge anvertrauen. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon schön, wenn man gewisse Dinge von sich einfach nicht preisgibt und dem anderen die Möglichkeit gibt, dass der mich dann auch mal entdecken kann. Und worüber man halt niemals reden sollte, sind ja Dinge, die einem selber peinlich sind. Außer natürlich, da habe ich jetzt mal auch recherchiert, es gibt sogenannte Eisbrecherfragen. Und da kann man auch schön mit agieren, zum Beispiel bei einem Flirt, wenn man nicht genau weiß, wo es hingeht, dann könnte man als Eisbrecherfrage, könnte man zum Beispiel stellen, hör mal, welches Lied gefällt dir denn wahnsinnig gut und in Wirklichkeit ist es dir eigentlich peinlich, dass du es magst. Ja, weil das ist lustig, das ist eine kleine Schwäche, die man dann zugibt, etwas, was man von sich preisgibt und trotzdem ist es nichts Hochtrabendes, es ist etwas, das man auch preisgeben kann.
Bei längeren Beziehungen ist es ja so, dass da oft nicht mehr zu viele Geheimnisse bleiben, weil man sich eben relativ gut kennt. Mhm. Ich habe mal die Leute in ihrer Show in der Pause gefragt, dürfen Ehepartner Geheimnisse voneinander haben oder nicht? Mhm. Und wir hören mal, was die Leute geantwortet haben.
Ja, sollte man, weil ich denke, dass manche Dinge im Inneren nicht unbedingt nach außen bestimmt sind.
Ich finde, Geheimnisse vor dem Partner sollte man auf keinen Fall haben, sondern eher alles offen aussprechen und ja.
Also Geheimnisse sollte jeder Mensch haben, jedes Individuum sollte jedem zustehen, ohne dem anderen auf die Füße zu treten dabei.
Auf jeden Fall sollte man auch Geheimnisse noch haben, nur so bleibt spannend.
Sehe ich genauso, man kann ruhig noch Geheimnisse haben.
Warum sollte man keine haben? Also natürlich hat man Geheimnisse. Man kann doch nicht alles offenbaren. Geheimnisse sind das Salz in der Suppe.
Eher nicht. Es ist einfach meine Haltung zu einer Beziehung oder zu meiner Ehe. Ich habe von meinem Mann keine Geheimnisse. Und ich hoffe, er von mir auch nicht.
Ich denke, jeder hat auch seine kleinen Geheimnisse, mancher für sich.
Genau, meine Frau steht daneben und ich sage, ja, jeder hat seine kleinen Geheimnisse.
Du Armer, darf sie auch haben. Ich stehe doch gar nicht auf deinem Fuß.
Sehr gut.
Aha, ja. Wer hat recht? Diejenigen, die sagen, man sollte keine Geheimnisse voneinander haben, weil Partnerschaft beruht ja auf Vertrauen. Ja. Oder die sagen, es ist besser, wenn man auch kleine Geheimnisse hat.
Also meine persönliche Meinung, es ist besser, wenn man auch kleine persönliche Geheimnisse hat. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als ich meine Frau kennengelernt habe, hat die Tagebuch geführt. Und ich würde jetzt mal sagen, wir wissen wirklich sehr, sehr viel voneinander, aber es würde mir noch im Traum nicht einfallen, das Tagebuch meiner Frau in die Hand zu nehmen und es zu lesen. Das heißt, in einer Partnerschaft ist es wichtig, dass man dem anderen seine Freizonen zugesteht, aber es ist extrem hilfreich, wenn man weiß, dass es die gibt. Also wenn man zum Beispiel sagt, hier ist so ein Tagebuch von mir, ich schreibe das weißt du, aber guck da nicht rein.
Und das ist aber schon fast gemein. Das ist ja fast schon eine Aufforderung, es zu tun.
Nein, würden Sie das Tagebuch Ihres Partners lesen?
Nein, aber wenn er es mir vor die Nase halten würde, sagen würde, das ist mein Tagebuch, ich lasse es hier offen liegen,
Nein.
aber guck nicht rein.
Da ja, dann habe ich mich vielleicht falsch
in Versuchung
ausgedrückt.
Geführt.
Ja, so habe ich das nicht gemeint. Ich meinte nur, man sollte dem anderen zugestehen, dass er es hat, aber man weiß, dass er es hat. Das ist der Punkt. Ja, ich weiß, meine Frau schreibt Tagebuch, aber ich gucke natürlich nicht rein. Meine Frau hat einen Brief bekommen von ihrer Tante aus Amerika, die es sogar tatsächlich gibt. Ja, den lese ich ja nicht, wenn sie mir den nicht gibt. Und das meine ich mit Geheimnisse, die man dem anderen lässt.
Wichtig ist, sagen Sie auch in Ihrem Buch, den Partner nach wie vor zu überraschen, um eine Beziehung am Laufen zu halten. Und Sie beschreiben eine ganz tolle Sache, mit der Sie Ihre Frau mal überrascht haben. Ihre Frau hat geduscht, die Badezimmertür war abgeschlossen, ja. Der Spiegel war nach dem Duschen beschlagen. Und als sie aus der Dusche raustrat, erschien wie von Zauberhand eine kleine Liebesbotschaft von ihnen für sie auf dem Spiegel.
Wie mit dem Finger so reingeschrieben, ne? Genau, ja. Richtig, ja.
Verraten Sie uns einfach zum Nachmachen, weil irgendwann ist ja auch Valentinstag.
Ja.
Wie funktioniert das?
Also das können Sie ganz einfach nachmachen. Das habe ich in einem ganz, ganz alten Zauberbuch einmal gelesen. Wenn man mit Seife auf den Spiegel schreibt, und das geht auch mit Flüssigseife, wenn man so ein Wattepad dann nimmt, ja, man schreibt etwas mit Seife auf den Spiegel und zwar so, dass man es halt danach nicht sieht. Dann wird der Spiegel an der Stelle, wo die Seife war, nicht beschlagen. Das heißt, wenn Sie es ganz einfach machen wollen, dann malen Sie mit einem Stückchen Seife einfach ein Herz auf den Spiegel, gucken, dass man das nicht sieht. Und wenn der Spiegel beschlägt, dann wird er dort, wo die Seife dran ist, nicht beschlagen.
Total romantisch.
Ja, finde ich auch.
Also in diesem Fall hat es auf jeden Fall nichts mit Zauberei oder irgendwelchen übernatürlichen Tricks zu tun, sondern ist schlicht und einfach Chemie, also Seife.
Ja.
Bei anderen Dingen, die Sie machen, da denken wir schon an Magie. Einfach, weil Sie die Körpersprache auch der Menschen, die bei Ihnen in der Show sind, so entschlüsseln, dass Sie zum Beispiel in der Lage sind, eine Stecknadel zu finden in einem Raum, die jemand versteckt hat, wenn Sie durch den Raum laufen, einfach weil die Leute dann vielleicht ein bisschen verräterisch zucken oder wie auch immer. Wir nehmen das gar nicht wahr. Sie nehmen solche Dinge wahr. Können Sie das privat abstellen oder scannen Sie jeden, dem Sie privat begegnen, durch?
Also das Beispiel mit der Stecknadel ist optimal gewählt, denn es ist tatsächlich so, dass das eine Fertigkeit ist, die ich mir angeeignet habe, und da gibt es keinen Zaubertrick dahinter, da gibt es keinen doppelten Boden, sondern das ist eine echte Fähigkeit und Fertigkeit. Und das Beispiel ist deshalb so gut gewählt, weil da muss ich mich sehr konzentrieren. Das habe ich auch hier schon beim SWR gemacht, ne? Da ist ein roter Ball versteckt worden, den ich wiedergefunden habe, und da muss ich genau in dem Moment sein, sehr präsent sein, wie im Abendprogramm auch, wie auf der Bühne. Und diese Präsenz, die kann man nicht 24 Stunden am Tag durchhalten. Das heißt, es wäre mir völlig, würde mir völlig fern liegen, jetzt daheim Sachen verstecken zu lassen und die wiederzufinden oder überhaupt zu probieren, eine Bühnenfigur darzustellen, die ich privat ja gar nicht bin.
Trotzdem sind Sie ja Fachmann in Sachen Körpersprache. Sie haben das erlernt, Sie haben sich mit Mikromimik beschäftigt. Das sind also kleinste Regungen, die wir gar nicht wahrnehmen. Wie lange muss man sowas trainieren, um das so zu können wie Sie?
Ah, das kann ich Ihnen nicht genau beantworten, weil das bei mir immer sehr lange fließende Prozesse waren. Irgendwann habe ich probiert das, und dann habe ich das probiert, und irgendwann konnte ich das dann. Also es ist tatsächlich über sehr viele Jahre entstanden. Mir fällt übrigens ein, dass ich doch privat eine Sache gemacht habe, als meine Kinder noch klein waren. Wenn die ihre Hausschuhe nicht anziehen wollten, dann war immer der Deal, ihr versteckt sie, und wenn ich sie wiederfinde, dann zieht ihr sie an. Und das haben wir zu Hause als Kind gemacht. Die haben also ständig ihre Pantoffeln versteckt, und ich habe sie dann auch wiedergefunden an den unmöglichsten Orten, und dann haben sie es auch angezogen. Also wenn du ein Spiel draus machst, dann klappt sowas ganz gut.
Stellen wir uns mal vor, Sie sind beim Gebrauchtwarenhändler, wollen ein Auto kaufen, gebraucht, das kennen sich mit Autos nicht sonderlich aus, möchten aber wissen, ist der offen, sagt der alle Schwächen des Autos oder verschweigt er Ihnen vielleicht was? Auf was würden Sie achten?
Ich würde zum Beispiel gucken, ob er bei gewissen Themen anders reagiert als davor. Also zuerst einmal würde ich, man sagt im Fachjargon, dazu kalibrieren. Ich würde mit dem über ganz normale Dinge reden, wie das Wetter ist und was gerade so los ist. Einfach so ein bisschen privaten Smalltalk, um zu gucken, wie ist denn der so drauf? Wie oft blinzelt der? Was macht er mit den Schultern? Wie bewegt er die Hände? Wie schnell redet der? Wann kommt er näher? Wann geht er einen Schritt zurück? Was machen die Füße? Und das würde ich einfach in diesem Smalltalk einfach mal so kurz wahrnehmen. Und das können wir recht gut. Das hat sich jetzt sehr komplex angehört, was ich gesagt habe. In Wirklichkeit reichen da ein paar Blicke und dann sehen wir das. Das können Sie auch. Und dann würde ich mal schauen, wenn es jetzt zum Beispiel um den Motor geht, die Kilometerleistung, wie viel hat der schon drauf, ja? Wann verändert er sein Verhalten? Wann wird er anders? Wann geht er einen Schritt zurück? Wann werden die Augen schmaler? Das heißt, ich würde immer darauf schauen, wann verändert er sich? Und dann würde ich schon mal nachfragen natürlich und sagen, ist das wirklich so? Und dann würde ich gucken, wie schnell oder langsam sagt er ja. Wo guckt er dann hin? Lächelt er vielleicht eine Spur zu viel? Oder was ich sehr, sehr gerne mache, ist auch, ich gucke, wann lächelt die Person? Es gibt einen Dreisatz. Und der Dreisatz ist, zuerst kommt der Gedanke, dann setzt die Körpersprache und die Mimik ein und dann erst spricht der Mund. Wenn wir also etwas ehrlich meinen und freuen uns wirklich jemanden zu sehen, dann werden wir erst lächeln, also erst kommt der Körper und dann spricht der Mund. Wir lächeln zuerst und dann sagen wir, schön dich zu sehen. Wenn also jemand sagt, schön dich zu sehen und dann erst lächelt, dann hat er sich das vorher überlegt, dann ist das Lächeln aufgesetzt.
Ich überlege gerade, wie ich Sie vorhin begrüßt habe.
Sie haben alles richtig gemacht. Und jetzt würde ich zum Beispiel gucken, wenn er sagt, ja, der Motor ist noch vollkommen in Ordnung, lächelt er, während er das sagt, oder lächelt er erst danach? Weil wenn er erst danach lächelt, dann weiß ich genau, ah, das war jetzt eine Floskel, da weiß ich nicht, dem kann ich nicht vertrauen, das weiß ich nicht. Und auf solche Dinge können wir alle tatsächlich besser achten, als wir denken. Körpersprache ist ja was ganz Natürliches, wir machen das ja andauernd.
Und so ganz banal zum Beispiel zu gucken, weicht er meinem Blick aus oder nicht, reicht das nicht aus?
Ich glaube, dass ein erfahrener Händler, ein erfahrener Verkäufer, der wird meinem Blick nicht ausweichen, der ist ja trainiert, der hat auch diese Situation schon ganz oft erlebt. Ich bin ja im Prinzip in seinem Revier, ich bin in seinem Autohaus, der hat viel Erfahrung da drin. Ich glaube, ein ausweichender Blick, das wird so einem Profi nicht passieren.
Also eher auf Veränderung achten, denn auf einzelne Faktoren. Dass Sie sich so auf das Lesen von Körpersprache und auf Mentalmagie spezialisiert haben, das kam erst später. Erstmal haben Sie mit Zaubern angefangen und das kam durch Ihren Bruder damals. Ihr Bruder hatte als Kind Leukämie und hat, als er im Krankenhaus lag, angefangen zu zaubern. Sie waren damals 7 Jahre alt, der Bruder war deutlich älter und in dieser Situation hat er Ihnen seinen ersten Zaubertrick vorgeführt. Was war das für ein Trick?
Das werde ich nicht vergessen. Das waren zwei Messingröhren Und die hat er nebeneinander gestellt und dann hat er so einen Stapel Münzen auf den Tisch gezählt und dann haben diese Messingröhren haben genau über diese Münzen gepasst. Und eine der Röhren hat er von mir abgestellt, die war leer, die durfte ich mir anschauen. Dann hat er die Münzen auf den Tisch gezählt, dann hat er eine zweite Messingröhre rausgenommen, die hat genau über diese Münzen gepasst, die hat er drüber gestülpt, dann hat er einmal geschnipst und dann hat er die Röhre hochgehoben, wo die Münzen drunter waren und die war leer, die Münzen waren komplett verschwunden und dann sollte ich die Röhre hochheben, die vor mir stand und da waren diese Münzen drunter. Das heißt, die sind von A nach B gewandert und ich hatte wirklich keinen Schimmer, wie das gehen kann. Und das ist auch bis heute für mich einer der stärksten und besten Zaubertricks, die es gibt. Den gibt's auch noch. Und ich habe den auch tatsächlich noch. Ich habe noch das Original auch von meinem Bruder.
Ihr Bruder hat den Krebs überwunden, ist aber ein paar Jahre später tragischerweise beim Fallschirmunglück ums Leben gekommen. Sie sind dann irgendwann nach seinem Tod in sein Zimmer gegangen. Da waren sie, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt.
Mhm, genau, 13 war ich da.
Und haben seinen alten Zauberkoffer ausgepackt.
Mhm.
Hatten aber erst Hemmungen, das zu tun natürlich.
Mhm.
Haben Sie sich dadurch dem Bruder in besonderer Weise verbunden gefühlt?
Ja, das war, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Ich habe das wirklich gemacht, um mich ihm auch näher zu fühlen. Und da kam viel zusammen. Also einmal, ich habe da ein Thema für mich entdeckt, die Zauberei, das mich komplett ausgefüllt hat. Ich habe einfach sofort gemerkt, das ist mein Ding. Ich mag das total gern. Und es war noch etwas, das mein Bruder früher auch gemacht hatte. Das war also eine Mischung, die war sehr wichtig. Und das hat mich ja auch wirklich geprägt. Und das hat mich ja nicht nur beruflich geprägt, das hat mich auch privat geprägt. Das ging ja dann auch weiter. Ich habe dann ja auch andere Leute kennengelernt, die gezaubert haben. Dann bin ich in den magischen Zirkel gegangen. Dann habe ich geguckt, wo kann man denn neue Tricks herkriegen. Dann habe ich meine Frau übers Zaubern kennengelernt. Also ich kann wirklich sagen, dass mein ganzes Leben eine konsequente Fortführung von dieser Tätigkeit war. Das heißt, das Öffnen von diesem Koffer und auch, dass mein Bruder mir das Vermächtnis gemacht hat, das war eine der wichtigsten Sachen, die mir überhaupt jemals passiert ist in meinem Leben.
Sie haben das ja so intensiv betrieben, dass Sie schon mit 14 Jahren in den magischen Zirkel aufgenommen wurden.
Also obwohl man eigentlich erst mit 16 Zauberer rein durfte.
Genau,
ne?
Wo genau, man eigentlich mit 16 erst rein darf. Nur damit wir mal eine Vorstellung kriegen, Sie waren ja noch Schüler. Wie viel Zeit haben Sie damit verbracht täglich mit dem Zaubern?
Ja, alle, die ich hatte. Also andere Jungs, die sind irgendwie auf den Fußballplatz gegangen oder haben Sport gemacht und ich habe in meinem Zimmer gesessen und habe geübt, jahrelang. Wobei das dann irgendwann sich auch nochmal ausgeglichen hat. Also irgendwann hatte ich dann auch meine erste Freundin, so viel Zeit hatte ich dann doch noch. Es war also doch ein guter Ausgleich, aber das Zaubern und das Üben, das hat eine unglaublich wichtige Position gehabt in meinem Leben. Und ich kann mich noch an einen Schlüsselmoment erinnern. Also ich habe auch schon sehr früh angefangen, Gitarre zu spielen. Und irgendwann saß ich bei mir im Zimmer und da war auf der einen Seite die Gitarre und auf der anderen Seite war ein Kartenspiel. Und ich habe mir überlegt, worin willst du jetzt wirklich gut werden? Woran willst du wirklich so richtig alles geben? Und da habe ich halt zum Kartenspiel gegriffen. Das heißt, ich bin ein leidlicher Gitarrist. Das ist schon okay, das kann man sich anhören. Aber meine große Leidenschaft war dann wirklich das Zaubern und die Entscheidung war auch die richtige.
Sie waren bereit, viele Dinge zu machen fürs Zaubern. Sie sind zum Beispiel mal als Mädchen verkleidet mit 13 Jahren auf High Heels in der Vorstellung von Siegfried und Roy gegangen.
Ja, das ist doch mal ein Opfer, oder?
Wieso haben Sie das gemacht?
Weil ich sonst nicht reingekommen wäre. Ich habe mit meiner Mutter eine Reise gemacht nach Kalifornien, da war ich 14. Und wir sind da angekommen und klar, Kalifornien, tolle Reise, das hat mich total gereizt. Aber das, was mich wirklich angetrieben hat, war die Aussicht in Las Vegas, die Show zu sehen von Siegfried und Roy. Und dann sagt wirklich am ersten Tag der Reiseführer, ja, das kannst du vergessen. Du bist 14, unter 21, da läuft in Las Vegas gar nichts, da kannst du noch nicht mal einen Orangensaft bestellen und er hatte recht. Und ich war wirklich am Boden zerstört und meine Mutter hatte dann die rettende Idee, weil ich wirklich sehr androgyn war als 14-Jähriger, ich hätte auch wirklich ein Mädchen sein können. Ich hatte auch lange Haare damals, dann hat die gesagt, pass mal auf, als Mann kommst du da nicht rein, das kannst du vergessen. Aber als Mädchen kriege ich dich ja hochgeschminkt. Also wenn du Glück hast, siehst du aus wie 21. Und es hat geklappt. Und ich habe die Geschichte dann später mal Siegfried erzählt. Ich habe ihn danach kennengelernt und es hat ihm so gut gefallen, dass er direkt eine Zigarre mit mir geraucht hat. Also er hat das offensichtlich auch noch nicht erlebt.
Also Ihre Mutter hat offensichtlich Ihre Leidenschaft fürs Zaubern auch unterstützt.
Beide Eltern haben das unterstützt. Und sie haben auch nie was gesagt, wenn ich früher schon gesagt habe, ich werde Zauberer später. Das war völlig klar, dieser Berufswunsch, das war meine Leidenschaft. Und die haben nie gesagt, ach nee, sondern die haben gesagt, kannst du machen, studier was Ordentliches, das solltest du machen, auch für dich, für deinen Horizont. Und wenn das deine Leidenschaft ist, dann musst du dem nachgehen. Und das werde ich ihnen immer hoch anrechnen und das mache ich bei meinen Kindern auch.
Und ihre Frau hat ihre Leidenschaft natürlich auch unterstützt, die kommt auch aus der Zauberei. Ja. Ihr Vater hatte einen Zauberladen.
Ja.
Und sie haben ja vorhin schon erwähnt, sie haben sich auf einen Zauberkongress kennengelernt.
Ja.
Wer hat wen zuerst verzaubert?
Ach, ich glaube, das ging in beiderseitigem Einvernehmen sehr, sehr schnell. Und das Interessante ist, dass ich als ich meine Frau kennengelernt habe, da war die viel bessere Zauberin. Das heißt, die konnte da viel mehr als ich. Die konnte mir ganz viel zeigen und beibringen auch. Und irgendwann habe ich sie dann einfach, was die Erfahrung betrifft, überholt. Und heute spielt sie ja auch eine sehr, sehr große Rolle, immer noch im Hintergrund. Also das Abendprogramm hat sie mitgeschrieben. Es gibt eigentlich keine Nummer, die ich zeige, wo sie nicht auch zumindest mal ihre Meinung zugesagt hat. Und die ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich mache da nicht immer alles, was sie sagt, weil ich ja doch immer der Künstler bin, der auf der Bühne steht. Aber wenn sie irgendwas anmerkt, dann nehme ich das immer sehr, sehr ernst.
Jetzt haben Sie lange Zeit, bevor Sie es zum Beruf gemacht haben, Zauberei als Hobby betrieben. Haben, wie Ihre Eltern Ihnen gesagt haben, erstmal was Anständiges studiert. Sie haben Englisch und Französisch studiert, um Dolmetscher zu werden.
Mhm.
Und dass Sie sich so gut in andere einfühlen können, das haben Sie in der Dolmetscherkabine gemerkt. Wie kam das?
Naja, als Dolmetscher ist man ja praktisch das Sprachrohr eines anderen Menschen. Das heißt, Empathie und Einfühlungsvermögen sind extrem wichtige Faktoren, wenn man jemanden wirklich dolmetschen will. Und in der Kabine war es tatsächlich so, dass ich irgendwann neben meiner guten Studienkollegin saß und gesagt habe, gleich wechsel das Thema. Zack, hat das Thema gewechselt. Gleich macht er einen Witz. Zack, hat er einen Witz gemacht. Gleich kommt er auf die Zahlen zu sprechen. Und zack, hat er angefangen, auf die Zahlen zu sprechen zu kommen. Und die ist fast wahnsinnig geworden. Ich habe gesagt, Thorsten, wie hast du denn das gemacht? Und dann sage ich, weiß ich auch nicht. Dem gehe ich jetzt mal näher nach. Und dann habe ich erstmal die ganze Theorie dazu gelesen. Also habe Körpersprachebücher gelesen und all das. Und habe gemerkt, es ging auch hier um die Veränderung. Die haben den Tonfall verändert. Die haben den Blick verändert. Die haben sich woanders hingestellt. Also immer dann, wenn die sich verändert haben, haben die auch das Thema geändert. Und das wusste ich halt intuitiv.
Ich habe mich gestern in der Pause ja auch mit ein paar Zuschauerinnen unterhalten und ganz viele haben gesagt, attraktiver Mann, aber verheiratet wollte ich mit dem nicht sein. Den kann man ja gar nicht anlügen. Kann ja. Ihre Frau Sie anflunkern?
Ja, also auch das ist wahrscheinlich eines der Geheimnisse einer guten Partnerschaft, dass der andere die Freiheit hat, auch ab und zu mal zu flunkern. Sehen Sie, die kennt mich schon so lang. Also wir sind jetzt seit 25 Jahren zusammen. Das ist mehr als die Hälfte meines Lebens. Da ist man sich so vertraut, dass man genau weiß, wie man den anderen dran kriegt und nicht. Und das ist ja auch gut so.
Wie viel Geheimnisse gestehen Sie Ihren Kindern zu?
Da kann ich Ihnen ein Beispiel erzählen. Ich bin vor einigen Jahren in das Zimmer meiner großen Tochter und bin einfach reingeplatzt. Und da habe ich gesehen, dass sie am Schreibtisch saß und hat so ein paar Zettel, die hat sich schnell so unter ein paar andere Zettel versteckt. Also ich habe gemerkt, da ist was, das will sie nicht mit mir teilen. Und ich habe mir überlegt, ich vertraue meinen Kindern. Also die sind offen und wenn was Wichtiges ist, dann erzählen die mir das auch. Also habe ich einfach so getan, als hätte ich es nicht gesehen. Und meine Tochter im Gegenzug hatte so getan, als wäre nichts. Wir wussten aber beide, da ist irgendwas. Und ich habe dann mit ihr besprochen, was ich besprechen wollte und bin dann gegangen. Und einen Tag später sitze ich im Wohnzimmer und übe Gitarre. Und dann kam meine Tochter und hat gesagt, guck mal, ich habe ein Lied geschrieben, das ist mein erster Song. Die ist eine Singer-Songwriterin, das macht die jetzt schon länger, das war der erste Song, den sie geschrieben hat. Und dann hat sie gesagt, ich kann aber die Akkordwechsel nicht so schnell greifen, wie ich sie hier spielen müsste. Kannst du das bitte mal für mich spielen? Und dann habe ich das gespielt und sie hat dazu gesungen. Und das war ein unglaublich berührender Moment für mich als Vater. Und da habe ich gesagt, war das gestern das, was du weggesteckt hast? Und sagt sie, ja genau. Das heißt, sie wollte dieses Lied einfach noch nicht mit mir teilen, weil es war noch nicht fertig. Ähnlich wie ein Maler die Staffelei erst umdreht, wenn er weiß, das Bild ist fertig. Hätte ich meine Tochter jetzt gezwungen, mir das zu zeigen, dann wäre wahrscheinlich das Lied nie fertig geworden und sie hätte mir sowas auch nie wieder anvertraut. Und diese Geheimnisse stehe ich meinen Kindern zu. Wenn ich merke, sie lügen mich bei irgendwas Wichtigem an, dann werde ich auch wirklich sauer. Meine Erfahrung ist wirklich, wenn man will, dass Menschen einem Dinge anvertrauen, dann hilft es, wenn man eine Person ist, der man noch Dinge anvertrauen kann. Wenn man eben nicht zu streng ist mit allem. Wenn ich jetzt dagegen merken würde, dass sie mich mit der Schule anlügen, dass sie mir irgendwelche Arbeiten nicht zum Unterschreiben geben und so, da würde ich sauer werden. Das ist ein Deal, den haben wir. Aber das machen die nicht.
Nö, weil sie wissen, sie würden es merken wahrscheinlich.
Ja, und weil ich es auch nicht eine Katastrophe finde, wenn sie meine Arbeit vergeigt haben. Also ich war ja selber mal Schüler. Ich weiß ja, wie das ist.
jetzt trage ich die ganze Sendung schon ein Geheimnis mit mir rum und will das jetzt endlich loswerden. Mhm. Sie haben mir nämlich versprochen, ihr könnt am Ende der Sendung nochmal unter Beweis zu stellen.
Mhm. Also. Sie haben mich gebeten, sag mal, kannst du mal rausfinden, was ich denke, ne? Und das mache ich natürlich gerne. Und nachdem wir beim Radio sind, würde ich sagen, wir nehmen auch etwas, was mit Radio zu tun hat. Mhm. Sagen Sie es bitte nicht, aber denken Sie bitte einmal an ein Lied, das Ihnen jetzt spontan einfällt. Am besten eins, das Sie ganz gerne mögen. Aber Sie sagen es mir nicht. Haben Sie eins?
Moment. Ja.
Gut. Dann betrachten Sie mich jetzt bitte einmal. Also die Hörer sehen das ja nicht. Wir sitzen uns gegenüber. Da sind einige Monitore vor uns, aber Ihr Gesicht kann ich recht gut sehen. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie würden dieses Lied laut singen. Keine Sorge, Sie müssen es nicht laut singen, auch nachher nicht. Aber Sie stellen sich das jetzt bitte einmal intensiv vor und auch Ihre Lippen sich bewegen würden, während Sie das singen. Und Sie schauen mich dabei an und wiederholen zum Beispiel den Refrain. Den kennen Sie, ne? Den wiederholen Sie intensiv in Gedanken und Sie stellen sich vor, Sie würden ihn laut raus singen. Mhm. Und dann nur notiere ich einmal etwas. So, ich habe hier einen Zettel vor mir. Und da schreibe ich mal etwas auf, was Sie nicht sehen können. Und ich falte das jetzt mal zusammen. Und auf diesem Zettel hier steht der Eindruck, den ich bekommen habe. Der ist jetzt gefaltet. Nehmen Sie den doch bitte mal.
Ja.
Und öffnen ihn noch nicht.
Okay.
Der Zettel ist jetzt also in Ihrer Hand. Ich kann das, was ich da aufgeschrieben habe, nicht mehr ändern. Ich habe mich festgelegt.
Ja.
Dann können Sie jetzt den Titel auch mal laut aussprechen. Was für ein Titel war es?
Das war Über sieben Brücken musst du gehen.
Oh, Über sieben Brücken musst du gehen. Okay, dann öffnen Sie doch bitte mal den Zettel.
Unglaublich, das steht hier drauf.
Ja.
Wie haben Sie das gemacht?
Das ist mein Geheimnis.
Also ich habe nicht laut gesungen, das hätten alle mitgekriegt und abgeschaltet, glaube ich.
Ja.
Super, jetzt habe ich aber auch noch ein Geheimnis.
Oh, schießen Sie los.
Mhm. Am Ende unserer Sendung gibt es nämlich immer ein Geschenk für unseren Gast.
Okay.
Und ich habe jetzt ein Geschenk für Sie. Augenblick, ich greife mal unter den Tisch und gebe Ihnen das rüber.
Ja.
Das ist wie für einen Zauberer, passend in einer Schatztruhe versteckt. Ich gebe das mal rüber.
Ja, ich stehe mal eben auf. Danke sehr.
So, dann gucken Sie mal rein und sagen laut, was da drin ist.
Okay, ich öffne eine Schatztruhe und da drin befindet sich nichts.
Ja, das habe ich nämlich weggezaubert.
Oder ist es die Truhe?
Nein, es war nur ein Witz. Ich habe es natürlich nicht weggezaubert. Ihr eigentliches Geschenk befindet sich noch unter dem Tisch. Ich greife mal nach unten
und
gebe es Ihnen rüber.
Okay, und die Truhe wäre auch schön gewesen.
Die dürfen Sie auch behalten. Sie bekommen von mir ein Spiel.
Oh, ja.
Und dieses Spiel heißt Das Geheimnis der Zauberer. Das können Dankeschön. Sie mit Ihrer Familie spielen. Da geht es nämlich darum, dass man magische Symbole ergründet, die sich unter dem Rock der Zauberer befinden.
Das ist ein wirklich perfektes Geschenk. Danke sehr.
Viel Spaß, wenn Sie es mit Ihrer Familie spielen. Ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Ihre Frau, die Kinder oder Sie?
Ich nehme an, die Kinder. Aber ich kann es Ihnen sagen, ja. Ich seile es Ihnen mit.
Danke, dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung.